Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 78 unseres Podcasts. Das Thema ist nicht neu. Wir wissen, Südtirol ist nicht nur ein schönes Land, sondern ein teures Land mit immer höheren Lebenshaltungskosten. Und da stellt sich die Frage, wer kann sich das noch leisten? Denn die Inflation, die frisst die Einkommen und es bleibt immer weniger in der Brieftasche. Entsprechend sehen wir heute auf der Titelseite der FF ein schönes weißes Porzellanteller, goldenes Besteck und auf dem Teller eine einzelne rohe Kartoffel. Dazu der Titel Teures Land, arme Leute. Im Innenteil zeigen wir dann anhand von 7 Kontoauszügen auf, wie und ob die Menschen mit ihrem Einkommen auskommen. Und wir gehen der Frage nach, warum denn niemand etwas dagegen unternimmt, dass wir in Südtirol im Verhältnis zu den hohen Preisen zu wenig verdienen. Ja, und genau diese Frage habe ich auch Mirko Marchiordi gestellt. Er ist seit gut 10 Tagen der neue Direktor des Unternehmerverbandes Südtirol und folgt damit auf Josef Negri, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Was der neue Direktor an der Spitze der heimischen Industriebetriebe zum Thema Lohnerhöhungen zu sagen hat und warum er dem Journalismus den Rücken gekehrt hat, über all das habe ich mit ihm gesprochen. Herr Marchiordi, wir waren nun für 1,5 Jahre Kollegen. In dieser Zeit waren Sie Chefredakteur der Tageszeitung Alto Adige. Nun sind Sie wieder zurück zum Unternehmerverband, für den Sie bereits vorher für 12 Jahre gearbeitet haben. Warum haben Sie nun den Journalismus hinter sich gelassen?
Ja, ich würde es nicht als hinter mir lassen bezeichnen. Es ist bei mir eigentlich immer ein Hin und Her zwischen Journalismus und Wirtschaft gewesen. Das zieht sich eigentlich seit meiner Kindheit so durch. Habe das klassische Lyzeum studiert, habe dann aber Betriebswirtschaft in Mailand studiert, bin dann effektiv zur Zeitung als Journalist, dann aber zum Unternehmerverband, um die Studienabteilung aufzubauen.
Zwischenzeitlich waren Sie in den USA auch?
Ganz genau, das war noch während meiner beruflichen Karriere in der Finanzwelt. Ich bin eigentlich sowohl in der Information als auch in der Wirtschaft daheim. Ich lasse keine dieser zwei Welten hinter mir. Ich springe nur gern hin und her und ich fühle mich in beiden sehr wohl.
Warum aber wechselt ein Journalist in die Verbandsarbeit, das Sie ja bereits einmal getan haben?
Ich hatte ja beim Alto Adige schon die Verantwortung für die Wirtschaftsseite. Was mich damals so faszinierte, waren die vielen Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir haben ja hier in Südtirol wirklich ganz, ganz viele tolle Vorzeigeunternehmen. Das war damals etwas, was mich sehr stark bei der Zeitung motivierte. Und dann habe ich auf einmal die Möglichkeit bekommen, diesen Austausch zu einem täglichen Austausch zu machen. Nebenbei durfte ich die Studienabteilung aufbauen. Das war etwas, was der Unternehmerverband damals noch nicht hatte. Und das waren einfach zwei Dinge, die mich super motiviert haben. Und das war der Grund, wieso ich zum ersten Mal dann vom Journalismus in den Verband gewechselt bin.
Das war 2012. Dann waren Sie insgesamt für 10 Jahre beim Unternehmerverband und wechselten nun vor ungefähr 1,5 Jahren zum Alto Adige als Chefredakteur. Wie war denn Ihre Zeit als Chefredakteur beim Alto Adige?
Es war eine sehr tolle Zeit. Du bist mitten im Geschehen drin. Du kannst mit jedem reden. Du findest gleich Ansprechpartner. Du kannst viel bewegen. Die Entscheidung, welche Nachricht auf die Titelseite kommt, die Entscheidung, über welches Thema man zusätzlich recherchiert, ist ganz spannend. Das ist sicher eine der schönen Seiten im Journalismus. Gleichzeitig ist es eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Gerade bei einer Tageszeitung hört es eigentlich nie auf. Alto Adige wird unter anderem auch Samstag und Sonntag verkauft. Das heißt 7 Tage die Woche.
Das heißt kaum Wochenenden oder so gut wie keine Wochenenden?
Genau, von daher sehr, sehr intensiv.
Entsprechend haben Sie auch keine Sorge, dass Ihnen das journalistische Arbeiten fehlt?
Nein, auch weil ich finde, eine Gemeinsamkeit zwischen der journalistischen Arbeit und der Arbeit jetzt hier im Unternehmerverband als Direktor, und das ist, Zusammenhänge aufzuzeigen und zu erklären. Wenn wir es schaffen, den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, zwischen Wirtschaft und Sozialem aufzuzeigen, dann glaube ich, tun wir unserem gesamten Land etwas Gutes.
Aber haben Sie denn keine Sorge, dass Ihnen diese aktuellen Nachrichten fehlen werden?
Aktuell ist es ja im Verband auch. Nachrichten kommen manchmal sogar oft vorher in den Verband als wie zur Zeitung. Von daher gibt es auch hier sehr aktuelle Themen zu besprechen. Ich habe es auch jetzt schon in diesen ersten Wochen gesehen, Landeshaushalt oder das staatliche Haushaltsgesetz, die ganze Diskussion um die Stahlwerke in Bozen, das aktuelle Tagesgeschehen, das gibt es im Verband eigentlich genauso wie in der Zeitung.
Sie sind nun seit rund 2 Wochen neuer Direktor des Unternehmerverbandes. War es denn ein nahtloser Übergang vom Alto Adige oder haben Sie sich auch etwas Zeit rausgenommen, um etwas runterzukommen? So ein Wechsel bietet sich hier dafür geradezu bestens an immer.
Ganz genau. Es war mir wichtig, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich habe in der Tat 2 Monate nicht ganz Urlaub genommen, aber zumindest den ersten Monat in den Bergen verbracht. Ich bin viel Rad gefahren. Radfahren ist meine Leidenschaft in der Freizeit. Habe dann eine Reise gemacht auf den Pyrenäen, die Pyrenäenpässe zu machen. Das war seit langer Zeit ein Wunsch von mir. Den habe ich mir jetzt erfüllt. September, das war dann der 2. Monat, wo ich mir freigenommen habe. Den habe ich dann gebraucht, um wieder so langsam mich vorzubereiten auf die neue Herausforderung.
Sie treten nun das Erbe von Josef Negri an. Er war für 16 Jahre Direktor des Unternehmerverbandes. Er hat sich nun in den Ruhestand verabschiedet, in den wohlverdienten Ruhestand wohlgemerkt. Wie gehen Sie denn die Nachfolge an? Voller Respekt oder voller Vorfreude?
Respekt spielt sicher eine große Rolle. Josef Negri hatte mich ja damals 2012 gemeinsam mit Stefan Pahn, der damals Präsident des Unternehmerverbandes war, zum Verband geholt. Ich habe 12 Jahre lang Seite an Seite mit ihm gearbeitet, durfte ganz viel von ihm lernen. Ich weiß, was er alles für den Unternehmerverband geleistet hat. Von daher ist es eine schwierige Nachfolge, aber Vorfreude gibt es auch gerade wieder die Zusammenarbeit mit den Unternehmer, Unternehmerinnen. Das war jetzt schon in diesen ersten Wochen wirklich wieder so motivierend und etwas für unser Land zu bewegen, das bewegt mich auch sehr stark. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und da fängt man an, sich Gedanken zu machen, welche Spuren man hinterlässt. Und ich glaube, hier im Unternehmerverband kann ich wirklich noch Akzente setzen.
Man muss ja auch sagen, dass 2025 für den Verband ein Jahr voller Veränderungen ist. Erst trat ja Alexander Rieper im Mai die Nachfolge von Heiner Oberrauch als Präsident an. Nun hat der Unternehmerverband mit Ihnen auch einen neuen Direktor. Erklären Sie uns doch noch einmal, welche Aufgaben übernimmt denn der Präsident, also Alexander Rieper, und welche Aufgaben übernehmen Sie als Direktor?
Also ich sehe hier eine klare Aufgabentrennung, wobei die Arbeit immer im Team erfolgt. Der Präsident ist das Gesicht des Verbandes, hat die politische Vertretung, der Direktor und die gesamte Struktur. Ich habe ja im Unternehmerverband ein hochprofessionelles Team von ungefähr 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf die ich zurückgreifen kann und die wirklich alle ein großes Know-how mitbringen. Und meine Aufgabe und die der Struktur ist, unseren Präsidenten, aber grundsätzlich unsere 500 Mitgliedsunternehmen zu unterstützen, sowohl in der Beratung, also das ist die ganze technische Information, die wir den Unternehmen weitergeben, aber auch in der Lobbying-Tätigkeit.
Sie haben es angesprochen, Sie führen nun ein Team von 30 Mitarbeitenden. Die ersten Tage, so sagt man immer wieder, sind entscheidend für den Erfolg einer Führungskraft. Was haben Sie sich denn vorgenommen, Herr Marchiordi?
In diesen ersten Tagen sicher Vertrauen und Nähe zu jedem Kollegen und Kollegin aufzubauen. Das ist mir wichtig. Ich war ja schon länger im Verband bis 2024. Von daher kenne ich die meisten Kolleginnen und Kollegen recht gut. Aber dieses Verhältnis gilt es nochmals aufzubauen, jetzt in dieser neuen Rolle. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der für die Zukunft auch entscheidend sein wird: Ich möchte es schaffen, dass wir uns alle noch stärker mit unserem Verband identifizieren und mit den Unternehmen, die wir vertreten. Die Unternehmen der Südtiroler Industrie und der industrienahen Dienstleistungen sind die innovativsten, die exportorientiertesten, die offensten Unternehmen wahrscheinlich, die wir in Südtirol haben. Und diese Unternehmen unterstützen zu dürfen, glaube ich, ist eine Riesenmotivation für unsere gesamte Struktur.
Entsprechend treten Sie Ihren Job auch in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit an. Es gibt die große Unsicherheit rund um die US-Zölle. Die Betriebe kämpfen mit steigenden Produktionskosten und auch mit bürokratischen Hürden. Was macht denn Ihren 500 Mitgliedsbetrieben im Moment am meisten zu schaffen?
Ja, Stichwort Unsicherheit. Unsicherheit auf allen Ebenen, weil man Investitionen nicht so gut planen kann, weil bestimmte Herausforderungen oft wirklich sehr groß sind. Denken wir vor einigen Jahren an die Energiekrise, wie stark die auf die produktiven Unternehmen sich ausgewirkt hat. Und ja, es ist gerade diese Unsicherheit, die in diesen Tagen, in diesen Monaten immer stärker wird, die unseren Unternehmerinnen und Unternehmer zu denken gibt.
Italien steht ja wirtschaftlich unter Druck. Die Industrieproduktion sinkt kontinuierlich. Allein im Oktober gab es wieder ein Minus von 3,6%. Besonders hart trifft es die Automotive-Branche, die ist ja für Italien sehr wichtig. Dort gingen die Zahlen um gar 34,5% zurück. Für welche Branchen läuft es denn sehr hart, sehr schwierig? Und für welche Branchen läuft es deutlich besser?
Ja, natürlich, die Automobilbranche steht unter Druck, auch in Südtirol, wobei wir zum Glück in Südtirol noch eine relativ bessere Situation haben im Vergleich zur nationalen. Im Bau ist vor allem im Hochbau eine etwas geringere Dynamik zu beobachten, dadurch, dass gerade auch die verschiedenen Bonus langsam auslaufen. Es ist grundsätzlich ein starker Druck aus China. Gerade durch die Zölle in den Vereinigten Staaten kommt jetzt ein Überangebot aus China nach Europa. Und ja, die Industrie hat es in dieser Zeit effektiv nicht einfach, weder in Südtirol noch in Italien, auch auf europäischer Ebene. Wir hören es gerade in diesen Tagen kontinuierlich in den Nachrichten. Das Positive daran ist, dass wir uns zurückbesinnen, wie wichtig sie ist, wie strategisch, was jetzt noch der zweite Schritt sein muss, dass wir sie entsprechend unterstützen. Mich fasziniert immer wieder in diesen letzten Jahren, wie es die Südtiroler Unternehmen schaffen, ihre Exporte kontinuierlich zu steigern, trotz der verschiedensten Krisen, trotz großer Unsicherheit. Und das zeigt einfach auch, wie hochqualitativ unsere Unternehmen arbeiten.
Wir widmen uns in der aktuellen FF-Titelgeschichte den Gehältern in unserem Land und ziehen dort einen Vergleich zu den Einkommen und Auskommen. Wenn wir einen Blick auf die jüngsten ASTAT-Daten werfen, so beträgt der Durchschnittslohn in der Privatwirtschaft in Südtirol 32.902 Euro. Vor 10 Jahren lag die durchschnittliche Bruttojahresentlohnung noch bei 28.315 Euro. Also das entspricht einem nominalen Anstieg von 16,2%. Eigentlich muss man sagen, Herr Marchiordi, ein klares Plus. Zugleich ist die Inflation in diesen Jahren um 27% gestiegen und damit ergibt sich also ein realer Rückgang der Entlohnung um 8,5%. Wie haben Sie denn im Unternehmerverband diese jüngsten ASTAT-Daten aufgenommen?
Also ich kann jetzt für unsere Mitgliedsunternehmen sprechen, die 500 Unternehmen, die unserem Verband angehören. Wir erheben ja jedes Jahr aufgrund der Bilanzen, die diese Unternehmen hinterlegen, die Personalkosten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass in den Jahren, in diesen 10 Jahren zwischen 2014 und 2024, die Personalkosten, die durchschnittlichen Personalkosten, um 40% gestiegen sind, also weit über der Inflation. Von daher kann ich eigentlich sagen, dass unsere Unternehmen sicher ihre Hausaufgaben gemacht haben. Es handelt sich dabei, das muss man auch immer mit berücksichtigen, um strukturiertere Unternehmen und vor allem um Unternehmen, die eine hohe Produktivität haben. Das ist mir in der Lohndiskussion ganz wichtig. Es sollte nicht nur um Inflation gehen, es geht auch um Produktivität. Je höher die Produktivität eines Unternehmens, desto höher können dann auch die Löhne ausfallen. Und genau das zeigt das Beispiel unserer Unternehmen in der Industrie.
Wobei, als FF haben wir Anfang Oktober das Wirtschaftsmagazin Südtirol-Panorama mit den Top 300 Unternehmen des Landes veröffentlicht. Und auch dort haben wir einen 10-Jahres-Vergleich angestellt. Das Ergebnis: während zwischen 2015 und 2024 die Personalkosten um 78% nach oben gingen, gingen die Gewinne um ganze 256% nach oben. Der Anstieg der Personalkosten fällt also deutlich bescheidener aus, Herr Marchiordi.
Das kann in einigen Fällen vom Sektor abhängen. Wir haben zum Beispiel Bereiche, ich denke insbesondere an die Energie, wo es effektiv in den letzten Jahren einen hohen Anstieg der Gewinne gegeben hat. Andere Sektoren, wo das nicht der Fall ist, aber wo sich die Unternehmen trotzdem geschafft haben, sich positiv weiterzuentwickeln. Was ich feststelle, auch im Gespräch, im Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, ist, dass wirklich auch aufgrund des riesigen Personalmangels, auf den wir nicht zusteuern, auf den wir schon zu begegnen haben, die Unternehmen alles daran setzen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten.
Würden Sie sagen, dass Ihre rund 500 Mitgliedsbetriebe mittlerweile weit über Tarif bezahlen, um an gute Leute zu kommen?
Weit über, darüber können wir diskutieren. Übertariflich sicher ja. Und ein zweiter Aspekt kommt dazu. Gerade in der Industrie werden die Kollektivverträge eigentlich relativ konstant erneuert. Also Beispiele wie in der öffentlichen Verwaltung, wo bestimmte Kollektivverträge seit 7, 8, 10 Jahren noch zu unterzeichnen sind, die gibt es in der Industrie nicht.
Aber würden Sie sagen, Ihre Mitgliedsbetriebe haben letztendlich freiwillig Lohnerhöhungen gewährt?
Freiwillig ja. Es hängt ja eben auch damit zusammen, dass man die Mitarbeiter binden will. Es geht ja dann auch nicht immer nur um das Gehalt. Es gibt zum Beispiel Welfare-Zusatzleistungen, es gibt Prämien, Produktionsprämien. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Abo für den öffentlichen Verkehr oder das Betriebsfahrzeug. Von daher, glaube ich, gibt es wirklich ein großes Entgegenkommen der Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Trotzdem, dass wir wissen, das Leben in Südtirol wird immer teurer. Und hier stelle ich mir die Frage, was, wenn wir es nicht schaffen, höhere Gehälter zu bezahlen, wie lange werden wir im Kampf um die besten Talente hier international noch wettbewerbsfähig bleiben?
Ja, ich wiederhole hier das, was ich vorher gesagt habe. Gehalt ist wichtig, es geht aber nicht nur um Gehalt. Wir werden wahrscheinlich bestimmte Lohnerhöhungen brauchen, wobei auch hier, Achtung, Südtirol ist kein Billiglohnland. Wir zahlen italienweit die höchsten Gehälter. Wir müssen dann auch konkurrenzfähig bleiben. Wir sehen, was in Österreich gerade passiert, wo die massiven Lohnerhöhungen auch Probleme jetzt in der Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen mit sich bringen und Stellenabbau. Das gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Wir haben auch in Südtirol noch andere Punkte, auf die wir aufbauen können, neben der ganzen Gehaltsdiskussion. Das sind einmal die vielen wirklich tollen Arbeitsplätze. Ich spreche hier eigentlich nicht nur von der Industrie, sondern auch von anderen Wirtschaftssektoren. Hier bieten die heimischen Unternehmen wirklich tolle Karrierechancen an. Was wir vielleicht noch besser kommunizieren sollten, ist vielleicht eine Herausforderung für die IDM, ist, dass Südtirol auch ein wirklich toller Ort ist zum Leben und zum Arbeiten, nicht nur zum Urlaub. Vielleicht schaffen wir es auch, Talente von außen herzuholen durch diese neue Kommunikation. Und was wir auch immer mit kommunizieren sollten, ist, dass Südtirol auch ein Innovationsland ist. Und ich glaube, gerade die Jobs, die Hightech-Unternehmen in Südtirol anbieten, für viele Jugendliche auch außerhalb von Südtirol ein Ansporn sein können, um hierher zu kommen. Und vor allem auch, um die jungen Südtiroler und Südtirolerinnen hier zu halten.
Trotzdem müssen wir den Tatsachen in die Augen schauen. Zahlen belegen, bleibt die Erwerbsbeteiligung und die Produktivität auf dem heutigen Niveau. Dann würde der Wohlstand der Südtiroler Bevölkerung aufgrund des demografischen Wandels bis zum Jahr 2050 um rund 13,6% sinken. Wie lange also werden wir unseren Wohlstand, unseren aktuellen Wohlstand noch halten können?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Wir müssen es schaffen, in Südtirol die Produktivität zu steigern. Sie ist aufgrund vieler Faktoren, unter anderem der Kleinstrukturiertheit des Großteils der Betriebe, relativ niedrig im Vergleich zu anderen Regionen in Europa und weltweit. Also Produktivitätssteigerung, da gibt es ein großes Potenzial nach oben. Und gerade deshalb ist es wichtig, wir haben es jetzt auch wieder in unserer Bewertung zum Landeshaushalt unterstrichen, wie wichtig es ist, gerade jetzt, wo es der Landeshaushalt noch zulässt, auf Zukunftsinvestitionen zu setzen. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Energiewende, Stichwort wettbewerbsfähige Energiepreise. Wenn wir es schaffen, Unternehmen noch produktiver zu machen, dann schaffen wir es zum einen, die Löhne zu erhöhen und zum anderen auch unseren Wohlstand zu halten.
Noch einmal aber, und wir können jetzt auch wieder andere Daten heranziehen. Es gibt zum Beispiel den Index für regionale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Kommission. Und dort liegt die Provinz Bozen in puncto Wettbewerbsfähigkeit auf Platz Nummer 160. Im Vergleich, Tirol belegt Rang 67. Ihr Eindruck, wie steht es konkret mit der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen im nationalen und im internationalen Vergleich?
Also wenn wir die Exportdaten anschauen, und die steigen kontinuierlich, von daher ist eigentlich die Antwort aus der realen Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit ist da und ist gut. Andererseits, das Ranking basiert ja auf ganz objektive Zahlen. Südtirol hat da bestimmte Schwächen, die es schwierig sein wird aufzuholen. Ich denke an die Erreichbarkeit. Wir sind eine Bergregion. Ich denke an die relativ niedrige Anzahl an Uni-Absolventen, hat aber auf der anderen Seite auch wieder die positive Seite der Medaille, dass wir eine sehr starke, sehr hohe Anzahl an Lehrlingen haben, was ja eigentlich an und für sich positiv ist, aber eben sich im Ranking negativ ausschlägt.
Warum wirkt sich das im Ranking negativ aus?
Ja, weil unter anderem wird die Ausbildung der Jugendlichen mitbewertet, und im europäischen Ranking, also in diesem Ranking, zählt ein Uni-Absolvent mehr als ein Lehrling. Nicht immer die richtige Bewertung, aber eben Statistiken basieren nun mal auf bestimmte Daten, und das ist in diesem Fall einer der Faktoren, die zum Ausschlag kommen.
Aber noch einmal, warum liegen wir im Ranking auf Rang Nummer 160 von 234 Regionen?
Ja, eben einmal sind es diese strukturellen Faktoren. Zum Zweiten haben wir im Vergleich zu Tirol oder zu anderen Regionen einige Wettbewerbsnachteile, die Italien mit sich bringt. Denken wir an die hohen Lohnnebenkosten, die es in Italien gibt. Was schlägt sich noch bei uns aus? Die Energiekosten, die sind um 20-30% höher als die unserer Mitbewerber in Deutschland oder Österreich. Ich glaube, es sind alles Faktoren, die wir irgendwie ausgleichen können. Wir sehen es ja bei den Exportzahlen. Wir dürfen nur nicht stehen bleiben und müssen jetzt in die entscheidenden Faktoren investieren.
Da stelle ich mir aber auch die Frage, wie stark könnten denn unsere Unternehmen noch werden, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, wenn sie also in einem Umfeld tätig sein könnten, das sie nicht einbremst, sondern weiter antreibt? Was wäre hier noch drin?
Ja, die Antwort sehen wir eigentlich aus unserer Vergangenheit. Der Unternehmerverband feiert in diesen Tagen seine 80 Jahre. Wenn wir zurückblicken auf 1945, da war Südtirol eine der ärmsten Regionen in Europa. Und dann kam diese große Entwicklung. Den Unternehmen wurde die Chance gegeben, sich zu entfalten. Die Industrie, vielleicht der produktivste Sektor, hatte dann die Möglichkeit, sich effektiv auch nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum auszubreiten. Und heute ist Südtirol eine der 20 wohlhabendsten Regionen in Europa. Eine zweite Kennzahl, ganz interessant, wenn wir einen Sprung nicht 80 Jahre in die Vergangenheit, sondern 30 Jahre zurück machen. Wir produzieren heute 10-mal so viel wie noch in den 1990er Jahren und schaffen das mit 30% weniger Energieverbrauch. Genau hier sehen wir, was Unternehmen leisten können, wenn man sie laufen lässt.
Herr Marchiordi, abschließend, die Arbeitszeitdebatte polarisiert wie kaum eine andere. Ihr Eindruck, arbeiten wir zu wenig in Südtirol mittlerweile oder arbeiten wir zu wenig produktiv?
Nein, ich glaube, gerade die Südtirol-Bevölkerung zeigt immer wieder, wie fleißig sie ist. Das hat sie in der Vergangenheit ausgezeichnet, und das ist auch heute noch so. Arbeiten wir zu wenig produktiv? Ja, diese Frage müssen wir uns stellen. Hier gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Und wenn wir es schaffen, Unternehmen zu ermöglichen, dass sie noch produktiver sind, Automation, Digitalisierung, aber auch Aus- und Weiterbildung, Innovation. Wenn wir es schaffen, auf diese Faktoren aufzubauen und die Produktivität effektiv auch zu erhöhen, dann ermöglichen wir es den Unternehmen auch, höhere Löhne auszuzahlen. Und ich glaube, da finden wir dann genau den richtigen Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Entwicklung. Und genau das zeichnet eigentlich Südtirol seit jeher aus, dass eine gute Wirtschaftspolitik auch die beste Sozialpolitik ist.
Würden Sie also sagen, Herr Marchiordi, eine höhere Produktivität würde es uns also auch ermöglicht, dass wir uns mit unseren Löhnen unser Leben in Südtirol wieder besser leisten können?
Auf jeden Fall, wenn ich auf die Unternehmen des Unternehmerverbandes schaue, die ja in der Tat eine höhere Produktivität aufweisen, dann zahlen diese Löhne aus, die um 30-40% höher als der Durchschnittslohn in Südtirol liegen.
Herr Marchiori, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit als Direktor des Unternehmerverbandes Südtirol alles, alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank, Verena.
Das war Mirko Marchiori, der neue Direktor des Unternehmerverbandes Südtirol, über seine Abkehr vom Journalismus und warum er überzeugt ist, dass die Industriebetriebe deutlich höhere Gehälter zahlen können. Worüber berichten wir noch diese Woche? Unser Redakteur Markus Lacher hat mit Virna Bussadori gesprochen. Sie war ja 5 Jahre lang Abteilungsdirektorin für Raumordnung, dann aber wurde ihr Vertrag nicht verlängert und sie wurde als einzige Führungskraft des Landes nicht bestätigt, trotz bester Zeugnisse. Die Position ging, wie wir wissen, stattdessen an Florian Zerzer. Jetzt will Bussadori wegen Imageschadens und Mobbings vor dem Arbeitsgericht klagen. Warum sie das tut, hat sie Markus Lacher erzählt. Ja, und Bussadori ist nun Direktorin der Abteilung Vermögen und ihr neuer Chef ist Landesrat Christian Bianchi. Und der lobt sie im Interview in der aktuellen FF in den höchsten Tönen. Er sagt wörtlich, ich halte sie für sehr kompetent. Bianchi, der zuvor lange Bürgermeister in Leifers war, ist ja seit 2 Jahren Landesrat für Hochbau und Vermögen und sozusagen der Kondominiumsverwalter des Landes. Was er tut und was er denkt und warum Südtirol für die Italiener noch immer zu wenig Heimat sei, nachzulesen in der FF. Und dann lesen Sie noch 2 sehr spannende Porträts, zum einen über Lorenz Leitgeb, den Präsidenten des Biathlon-Komitees in Antholz. Er ist also der Mann für alle Fälle, wenn es um die Olympischen Winterspiele 2026 geht. Und zum anderen über die gebürtige Barbianerin Claudia Moore, die als Datenwissenschaftlerin in Schweden tätig ist und sich dafür engagiert, mehr Frauen für Tech und künstliche Intelligenz zu begeistern. Ja, und jetzt noch abschließend ein Hinweis auf die aktuelle Joko-Show. Zu Gast bei Gianluca Joccolano diese Woche ist Daniel Tocca. Der Bozner Modeunternehmer, unter anderem Gründer des Kauri-Stores, ist ein leidenschaftlicher Verfechter nachhaltiger Mode. Wobei er in dieser neuen Folge der Joko-Show nicht nur über die Mode spricht. Aber hören Sie selbst rein, immer hier auf diesem Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.